Lukas 12. Wir möchten heute, so Gott will, die Verse 35 bis 40 besprechen. Dieser Abschnitt, in dem wir stehen, auch die vorausgegangenen Verse, so ab 29 dort, sie, das darf ich ganz offen bekennen, sie erschüttern mich persönlich zutiefst. Und ich hoffe und bete, dass sie uns alle aufrütteln. Es ist eine Lehre, die der Herr hier weitergibt, die sehr, sehr wichtig ist. Er ist ja in der Jüngerschaftsschule, seiner Jünger, Schulung seiner Jünger. Und es ist sicher eine ganz zentrale Stelle. Wenn wir uns noch kurz erinnern, dort ab Vers 29, diese Eckpunkte, wo der Herr den Jüngern sagt, trachtet nicht nach den Äußerlichkeiten dieses Lebens. Und wir haben ja diese Ausdrücke für Leben gesehen und wissen, was er hier gemeint hat, dieses Bios-Lebens. Trachtet nicht nach diesen Äußerlichkeiten, nämlich nach Essen, Trinken, Kleidung, Wohnen, Arbeitsstelle und so weiter. Trachtet aber mit ganzer Kraft nach dem Reich bzw. dem Willen Gottes. Und er sagt und verheißt dann, wenn wir das tun, so wird euch der Vater im Himmel nicht nur Essen, Trinken, Kleidung, Wohnen, die richtige Arbeitsstelle, den richtigen Ehepartner und so weiter geben, sondern auch das Reich. Sondern auch das Reich. Und er fährt dann weiter, verkauft eure Habe. Wir könnten dort zusetzen, eure armselige Habe. Und macht euch einen Schatz im Himmel. Dieses Gesetz der Umwandlung des Reichtums in himmlischen Reichtum. Und all das, damit wir frei werden, das zu tun, was er uns jetzt ab Vers 35 aufträgt. Und es folgen jetzt sehr intensive, ernsthafte Anweisungen. Und es, wie gesagt, erschüttert mich. Auch die vorhergehenden Verse erschüttern mich. Doch das, was jetzt kommt. Man könnte es zusammenfassen mit: Seid bereit für den Herrn. Erwartet ihn. Arbeitet für ihn. Seid wach und nüchtern. Lasst euch nicht berauschen. Ich lese die Verse 35 bis 40. Eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennend. Und seid Menschen gleich, die ihren Herrn erwarten. Wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Glückselig sind jene Knechte, welche der Herr, wenn er kommt, wartend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, Er wird sich schürzen und sie zu Tisch führen und hinzutreten und sie bedienen. Und wenn er in der zweiten Nachtwache kommt oder in der dritten Nachtwache kommt und sie so findet, glückselig sind jene Knechte. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb käme, so würde er wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Eine Fülle in diesen Versen. Man weiß fast nicht, wo beginnen. Und wir werden heute kaum durchkommen. Wir merken sehr rasch, dass da wichtige Begriffe genannt werden. Und zwar Begriffe, zum Teil der gleiche Begriff mit einer gegensätzlichen Bedeutung. Mit zwei gegensätzlichen Bedeutungen. Begriffe wie Herr, Hausherr, Haushalter oder Verwalter. Begriff wie Dieb oder wie Knecht. Oder Begriffe wie das Kommen des Diebes. Oder das Kommen des Herrn oder des Edelmannes an einer anderen Stelle und so weiter. Eine Fülle von Begriffen, eine Tiefe der Lehre des Herrn Jesus. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen hineingraben, was der Herr hier sagt. Es ist aufrüttelnd. Kann ich euch sagen. Und vielleicht kann man eine Hauptbotschaft zusammenfassen in diesen sechs Versen. Es ist eine Ermahnung wie ein lauter Posaunenstoß. Und ich kann euch sagen, dieser Posaunenstoß hat mich neu wieder aufgerüttelt und beschämt. Seid wachsam. Der Herr kommt. Seid bereit. Erwartet ihn jeden Moment, jeden Augenblick. Aber der Herr lehrt auch unmissverständlich, wie wir denn warten und uns bereithalten sollen. Wie? Vers 35. Welch ein kurzer Vers. Welch ein dramatisch wichtiger Vers. Zwei einfache Aussagen. Unsere Lenden sollen umgürtet sein. Und unsere Lichter oder Lampen sollen brennen. Hier hören wir schon etwas von dieser Ernsthaftigkeit. Was, wenn in jenem großen Moment dies nicht zutrifft? Was dann? In jenem großen Moment unsere Lenden nicht umgürtet sind. Unsere Lampen nicht brennen. Die Lenden, ein Sinnbild für den Sitz der Lebenskraft, auch für den Sitz der Gesinnung, und für die Richtung, in der wir uns fortbewegen. Das versinnbildlichen die Lenden. Gegürtet. Das bedeutet, bereit sein für die Arbeit. Wir wissen, die langen, weiten Gewänder damals, die mussten gegürtet werden, wenn man sich fortbewegen wollte, an die Arbeit gehen wollte, wenn man in den Kampf ziehen wollte. Es meint also, gegürtet meint, es ist die Arbeitsmontur. Und es ist ganz sicher nicht Pausen- oder Feierabend- oder Ferienmodus. Es ist die Arbeitsmontur. Der Gurt, der uns gürtet, in welchem wir feststehen sollen, der uns überhaupt arbeitsfähig macht, ist die Wahrheit, lesen wir im Neuen Testament. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit der Wahrheit. Epheser 6, Vers 14. Und wir wissen, was die Wahrheit ist, biblisch gesehen. Die Wahrheit ist der Herr Jesus selber. Ich bin die Wahrheit, sagt er. Die Wahrheit ist er selber. Und mein Wort ist Wahrheit. Und sein Wort. Das ist unser Gurt. Der Herr Jesus und sein Wort. Und der Gurt ist gemäß dem Alten Testament speziell auch die Gerechtigkeit Christi und die Kraft, die aus der Wahrheit herauskommt. Jesaja 11, Vers 5 beschreibt ihn dort, unseren Heiland, und sagt, Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und Wahrheit der Gurt seiner Hüften. Und David sagt dann in Psalm 18, Gott ist es, der mich umgürtet mit Kraft und meinen Weg unsträflich macht. Du hast mich gegürtet mit Kraft zum Kampf. Natürlich, wenn unser Gurt die Wahrheit ist und die Wahrheit Christi und die Gerechtigkeit Christi, wahrhaftig wird unser Weg dann unsträflich sein. Gegürtet mit Kraft zum Kampf. Es ist uns klar, dass hier geistliche Kraft gemeint ist und ein geistlicher Kampf gemeint ist. Was für eine Arbeitsausrüstung. Wo sind heute die Arbeiter, die so arbeitend ihren Herrn erwarten? Wo sind solche Arbeiter, die nicht meinen, sie könnten abtauchen in ihre eigenen Pläne und Wünsche, in ihren eigenen Weg, in ihre eigene Laufbahn und Karriere abtauchen? Ich rede auch zu mir selber und bin wieder neu erschüttert darüber. Und wenn wir so also tatsächlich bereitstehen für Arbeit und Kampf, von Gott selber ausgerüstet, scheint uns da eine freundliche Sonne vom Himmel dieser Welt entgegen? Nein. Wir arbeiten und kämpfen in der Finsternis. Und zwar kann ich euch sagen, in tiefster Finsternis. Wir arbeiten in der dunklen Nacht dieser Welt. Ich lese Römer 13. Römer 13, Vers 12. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichtes. Die Nacht ist vorgerückt. Und wir wissen, der dunkelste Moment der Nacht ist kurz vor dem Anbruch des Tages. Und das ist genau unsere Zeit. Das ist unsere Arbeitszeit, in der wir stehen. Wie wichtig, dass wir selber alle Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Unsere Lampen müssen brennen. Sie müssen brennen. Und unsere Lampen müssen zusammenbrennen als ein heller Leuchter. Es ist sein goldener Leuchter, seine Gemeinde hier in Elk. Und er selber wandelt unter uns. Offenbarung 2, Vers 2. Was soll uns da alle Feindschaft und Finsternis kümmern, wenn wir das wissen? Nun, wir haben tatsächlich allen Grund, uns zu fürchten. Wenn unsere Lampen nicht brennen oder wenn sie erloschen sind und die Finsternis nach uns greift. Wenn ich nämlich meine eigene Arbeit tue, mein eigenes Werk und nicht sein Werk, so wird meine Lampe erlöschen. Sie wird erlöschen. Der Gürtel Gottes passt nicht um meine Lenden. Es gibt nicht genügend Öl des Heiligen Geistes in meiner Lampe, wenn ich nicht ausschließlich trachte nach seinem Reich, das heißt, seinen Willen zu tun, wenn ich nicht meine Habe verkaufe. Alles, was mich hindert, seinen Willen zu tun. Und damit schließt sich der Kreis wieder zu den vorhergegangenen Versen. Liebe Geschwister, die Zeit, in der wir leben, ist in vielerlei Hinsicht hochbrisant. Gespannt bis zum Äußersten. Es bahnt sich etwas an, was diese Welt noch nie gesehen hat. Vor 2700 Jahren hat Jesaja zum ersten Mal davon prophezeit. Und nach ihm haben zahlreiche weitere Propheten bis hin zum letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, darüber prophezeit. Etwas, ein Höhepunkt, etwas, was diese Welt nie gesehen hat. Und wir hier, unsere Generation, unsere Generationen. Im Jahr 2019, wir stehen unmittelbar vor dem Auftreten dieses Ereignisses. Und was tun wir? Und wie leben wir? Oft genauso wie der reiche Narr. Oft genauso wie der reiche Narr von etwas vorher. Genauso kopflos, kurzsichtig und dumm. Entschuldigung. Denn dieses Gleichnis vom reichen Narren, das predigte der Herr Jesus uns. Uns und noch einmal uns. Seele, suche deinen Frieden. Iss, trink, genieße, fühle dich wohl. Im Angesicht dessen, was unmittelbar vor uns steht. Ja, welches Ereignis ist sich denn am Anbahnen? Und zwar, das Anbahnen hat biblisch einen ganz definierten Punkt. Und dieser Punkt liegt ziemlich genau bereits 100 Jahre zurück. Dieser Beginn der klassischen, eigentlichen, des eigentlichen Endes, wie der Herr Jesus es beschreibt, mit diesen riesigen, nie vorher dagewesenen, weltweiten Krieg. Erster und Zweiter Weltkrieg war ein und derselbe Krieg übrigens. Der Zweite war nur die Fortsetzung des Ersten. Welches Ereignis ist sich am Anbahnen, in immer heftigeren Wehen, in immer kürzeren Abständen? Und wir sind Augenzeugen und stehen kurz davor. Die Bibel hat einen klaren Begriff dafür. Und es wird sehr intensiv in diesen Versen bis Vers 48 da umschrieben. Was denkt ihr? Welches Ereignis meine ich? Wo Jesaja begonnen hat zu prophezeien davon. Es ist der Tag des Herrn. Der Tag des Herrn. Das ist ein genau definierter Begriff in der Bibel. Der Tag des Herrn. Und er hat bestimmte Phasen. Und sehr oft in den Propheten wird diese erste spezifische Phase beleuchtet, wenn vom Tag des Herrn gesprochen wird. Nämlich die Phase des Zornes Gottes über diese Welt. Sein Gericht über diese von der Rebellion des Menschen völlig entstellten seiner Schöpfung. Völlig entstellten Schöpfung Gottes. Durch die Rebellion des Menschen. Und seine Wiederherstellung aller Dinge. Das ist mit dem Tag des Herrn gemeint. Und hier müssen wir genau sein. Auch in der, wir haben, besprechen heute einige eschatologische Dinge, also Endzeitdinge. Und wir müssen da sehr genau sein. Es gibt viele biblische Hinweise, dass mit Tag des Herrn nicht nur das siebenjährige Ereignis, dieser eigentliche Zorn Gottes, die siebenjährige Gerichtszeit oder die Trübsal gemeint ist. Die Trübsal wird übrigens schon in 5. Mose 4,30 klar und deutlich angekündigt. Und wenn wir 2. Petrus 3, 8 bis 12 lesen würden, wir haben die Zeit nicht, würden wir sehen, dass der Tag des Herrn nicht nur, unmöglich nur, die Trübsal sein kann. Sondern es ist sein Tag wie 1000 Jahre vor dem Herrn. Es ist sein Tag. 6000 Jahre Menschheitsgeschichte waren die Tage des Menschen. Seiner Zerstörung durch die Sünde. Aber dies ist sein Tag. Es ist der eigentliche Ruhetag des Herrn. Der Tag des Herrn. Die nächsten, die 7000 Jahre. Aber die haben einen dramatischen Start. Ich möchte noch einmal eine Frage stellen. Es gibt ein genau definiertes Ereignis, das diese eigentliche Zeit des Zornes Gottes, also die Trübsalzeit, unmittelbar einleitet. Welches Ereignis ist das?
Entrückung.
Nein. Und das ist so wichtig, dass wir das unterscheiden. Unmittelbare Einleitung der 7 Jahre ist nicht die Entrückung.
Die Herrschaft des Antichristen, die anbricht, der wird offenbar.
Und mit was bricht sie an? Ein Punkt. Da beginnt es, von diesem Tag an. Mit dem Vertragsschluss, mit dem Bundesschluss. Mit dem siebenjährigen Vertrag, die der Antichrist mit dem Volk Israel schließen wird. Daniel 9, 24 bis 27. Diese letzte Woche, zu Beginn dieser Woche, kommt es zu einem Vertragsschluss mit dem Antichristen. Und Israel. Weitere Stelle dazu, eine wichtige, ist Jesaja 28, 14 bis 22. Wo sich die Führer der Juden darüber ergehen, wie sie jetzt diesen Vertrag geschlossen haben, mit dem Tod zwar sozusagen, aber jetzt seien sie ja sicher. Endlich Sicherheit. Und gerade hier ist es eben so wichtig zu verstehen, dass die Trübsalzeit nicht dasselbe ist wie der Tag des Herrn. Sie ist nämlich ein Teil davon, die erste Phase des großen Tages Gottes. Und der Tag des Herrn, sagt die Bibel, kommt sehr plötzlich über diese Welt. Für die meisten Menschen völlig unerwartet, unvorbereitet. Auch für die meisten Menschen, die sich Christen nennen. Unerwartet, unvorbereitet. Das werden wir alles in diesen Versen noch sehen. Der Tag des Herrn kommt als Person. Der Herr selber kommt. Nicht als Knecht. Nicht als Erlöser oder Retter für diese Welt kommt er, sondern als was kommt er für diese Welt? Für den Fürsten dieser Welt. Als was kommt er?
Als Richter?
Noch nicht.
Als
Als Dieb. Als Dieb. Er kommt und wird seine Gemeinde harpazo ist das griechische Wort. Wisst ihr, was das heißt? Rauben. 1. Thessalonicher 4. Rauben. Wir übersetzen mit entrücken. Es heißt rauben oder entreißen. Aber für uns Gläubige, für die echten Gläubigen, für seine Gemeinde, da kommt er als Heiland und als Retter vor dem Zorn Gottes über dieser Welt und als, was noch? Bräutigam. Jetzt möchte ich dich noch einmal fragen, was ist also der Auslöser, der Startschuss? Nicht für die Trübsal, für die Trübsal ist ganz biblisch, ganz eindeutig der Abschluss des Vertrages zwischen Antichrist und Israel. Das ist der Startschuss für die siebte Woche, für die letzte Woche, die siebte Woche, Jahrwoche. Aber was ist denn der Auslöser, der Startschuss vom Tag des Herrn? Es kommt völlig unerwartet. Was ist das? Die Entrückung. Da ist die Entrückung. Vergessen wir bei all dem nicht, dass es eine Botschaft ist an uns, an unsere Herzen. Und darum möchte ich uns auffordern, lasst uns alle innehalten. Lasst uns alle innehalten vor dem Angesicht Gottes. Und lasst uns eine, wie sollen wir das nennen, eine Karrierenanalyse, beziehungsweise eine Laufbahnanalyse abhalten. Ich möchte uns alle dazu auffordern. Lasst uns auch, wenn möglich, einander gegenseitig dabei helfen. Lasst uns eine Laufbahnanalyse unseres Lebens, unseres jetzigen Lebens durchführen. Anbetracht von diesen Dingen, die da kommen. Vor allem und ganz speziell die Jungen möchte ich auffordern, vor dem Herrn eure Laufbahnplanung zu kontrollieren. Und viele denken jetzt, ja, wir müssen doch alle auch unseren Lebensunterhalt verdienen. Ja, ganz sicher. Aber immer im Bewusstsein vom Vers 31. Trachtet viel mehr nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Das ist die Art und Weise, wie du dich auch um deinen Lebensunterhalt kümmern musst. Trachte viel mehr zuerst, danach den Willen Gottes zu tun. Ist unsere ganze Lebenskraft, unsere gegürteten Lenden, sind sie ausgerichtet auf das Reich Gottes, auf den Willen Gottes? Die Arbeit für ihn ist das, was uns bereithält. Die Arbeit für ihn lässt uns wach sein und wachend sein, lässt uns ihn erwarten. Dazu müssen wir aber unsere Habe verkaufen, unsere irdischen Schätze verkaufen, aufgeben. Denn sonst wird zwangsläufig unser Herz beim Irdischen sein. Und wir können so nicht unsere Arbeit, unser Werk für den Herrn wirklich ausführen. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Und deshalb werden wir ihn auch nicht von Herzen erwarten. Es ist unmöglich. Es ist ein heuchlerisches Lippenbekenntnis. Wenn wir sagen oder beten, Herr Jesus, komme bald. Und wir haben unsere Habe nicht verkauft. Und wir pflegen unseren irdischen Schatz. Das ist ein heuchlerisches Lippenbekenntnis. Wir werden nicht wirklich hoffen, dass er sofort jederzeit zurückkommt. Wisst ihr, der einzig sichere Beweis, dass wir Gottes Wort wirklich verstanden haben, ist was? Der einzige echte Beweis, dass ich Gottes Wort hier durch und durch verstanden habe, ist, wenn ich es tue. Wenn ich es tue. Ich lese noch Vers 36 bis 38. Und seid Menschen gleich, die ihren Herrn erwarten, wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Glückselig sind jene Knechte, welche der Herr, wenn er kommt, wachen finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und sie zu Tisch führen und hinzutreten und sie bedienen. Und wenn er in der zweiten Nachtwache kommt oder in der dritten Nachtwache kommt, und sie so findet, glückselig sind jene Knechte. Ich hoffe, dass wir diese starke Botschaft der Verse 31 bis 35 an die wahren Jünger Jesu gut verstanden haben. Ich möchte sie so zusammenfassen. Wahre Jüngerschaft bedeutet, an der Arbeit sein für den Herrn. Ausgefüllt sein mit dem Tun seines Willens und Auftrages. Auch unter den widrigen Umständen der Finsternis dieser Welt. Die Hand am Pflug, unser Leib als brennendes Licht. Folge ich dem Herrn in diesem Bewusstsein von Jüngerschaft nach? Ich frage mich das. Folge ich dem Herrn in diesem Bewusstsein nach? Und ich habe viel nachgedacht, auch über die vergangenen Monate, über meine persönliche Situation, über unsere Situationen in unserer Mitte. Und ich kann euch sagen, ich habe eine große Dankbarkeit, dass diese Haltung der wahren Jüngerschaft mehr und mehr sichtbar geworden ist bei einigen unter uns. Wenn ich denke, was entstehen durfte, auch an Arbeit unter den Kindern. Welche Intensität, welcher Reichtum für die Kinder, dass sie so geprägt werden dürfen. All die Arbeit, auch mit der Bibel. Ich bin sehr, sehr dankbar. Wir spüren etwas von dem. Es ist etwas Neues angebrochen unter uns. Und wir lassen es nicht auslöschen. Darum erschüttert es mich so. Ich möchte selber erkennen und Buße tun, wo ich nicht mit dieser Arbeit für den Herrn, mit dem Tun seines Willens völlig ausgefüllt bin. Und bei diesem Arbeiten für den Herrn sollen wir nun tun, was der Herr hier ab Vers 36 sagt. Seid Menschen gleich, die ihren Herrn erwarten, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Wir haben gemerkt in diesen paar kurzen Versen, dass Bereitsein für den Herrn wird überaus stark betont. Aber nicht nur in diesem Abschnitt hier, in vielen anderen Abschnitten des Neuen Testamentes. Überaus stark betont. Wir sollen bereit sein. Wir können unmöglich wissen, wann er kommt. Kein einziger Gläubiger wird einmal sagen können, ich habe es geahnt, dass er in genau diesem Augenblick kommen wird. Kein einziger wird das sagen können. Stellen wir uns das vor. Zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Es wird nicht einen geben, der sagt, haha, ich habe es doch gewusst. Nein. Wir haben die Zeit nicht für die Parallelstellen zum Lesen, aber die sind so eindrücklich. Diese Aussage, der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Auch in Matthäus 24 dazu die Parallelstelle. Zu einer Stunde in der Nacht steht dort, in der ihr es nicht meint. Oder in Matthäus 25, Vers 13. Nicht einmal der Sohn Gottes weiß es. Nicht einmal die Engel Gottes wissen es. Der Vater im Himmel ganz allein und einzig weiß, wann es sein wird. Wann die Posaune erschallen wird. Sicher ist nur eines, dass er nämlich nachts kommt. Und zwar in der Nacht, beziehungsweise in der Finsternis dieser Welt. Nicht in der chronologischen Nacht- oder Tagabfolge. Nein, er wird tags und nachts kommen. Wenn wir das an das Gleichnis oder an die Aussage des Herrn denken, dass zwei mahlen werden an der Mühle, und einer wird genommen, der andere wird bleiben. Und zwei werden schlafen in der Nacht im Bett. Und einer wird genommen und der andere wird bleiben müssen. Versteht ihr? Es gibt zwei Nord- und Südhalbkugel. Und auf der einen Seite wird Tag sein und auf der anderen Seite wird Nacht sein. Aber er kommt mit Sicherheit in der tiefsten Finsternis dieser Welt. Im übertragenen Sinn. Auch wenn wir von seinem Kommen überrascht sein werden, soll es für uns nicht unerwartet sein. Soll er uns als ihn Erwartende antreffen, als solche, die für das Kommen des Herrn Wache halten. Was tut ein Jünger, der seinen Herrn erwartet und auf sein Kommen wartet, wacht dazu. Was tut er? Was war die Hauptbotschaft dieser Verse? Wie warten wir? Indem wir für ihn an der Arbeit sind. für ihn an der Arbeit. Wenn wir daran sind, seine Werke zu tun, seinen Willen zu tun. Wir sollen wachen und ihm sogleich auftun. Es bedeutet natürlich eine geistliche Wachsamkeit und Arbeitsamkeit und nicht, wir dürfen jetzt nie mehr schlafen gehen. Wie sehr wird doch das in diesen wenigen Versen betont? Seid Menschen gleich, die ihren Herrn erwarten. Vers 36. Glückselig jene Knechte, welche der Herr wachen finden wird. Vers 37. Wenn er sie so findet, glückselig sind jene Knechte. Vers 38. Darum seid auch ihr bereit. Vers 40. Glückselig jener Knecht, den sein Herr bei solchem Tun finden wird. Vers 43. Haben wir jetzt heute noch nicht gelesen. Warum wird diese Glückseligkeit der ihn Erwartenden so betont? Warum wird das so betont? Es scheint tatsächlich so, dass er nur für diejenigen zum Heil, nämlich zur Entrückung, erscheint, die auf ihn warten. Die Schrift sagt es wenigstens so. Wenn wir Hebräer 9 aufschlagen, Hebräer 9, Vers 27 und 28. Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Er wird denen erscheinen. Epiphanie ist hier gemeint, ganz klar die Entrückung gemeint. Die auf ihn warten, zum Heil. Es kann nicht die sichtbare Wiederkunft des Herrn am Ende der Trübsal gemeint sein, weil dann kommt er zum Gericht und nicht zum Heil. Zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten. Nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Und auch noch kurz 2. Timotheus. 4, Vers 7 und 8. Geht auch in diese Richtung. Dieses Vermächtnis des Paulus. Die IG hat sich ja intensiv damit beschäftigt, auch gestern Abend. Diese zusammenfassende Aussage von Paulus ist so eindrücklich hier. Kapitel 4, 7 und 8. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Das heißt, die auf sein Erscheinen, es ist wieder die Epiphaneia gemeint, die auf sein Erscheinen warten. Auch all jenen wird der gerechte Richter die Krone der Gerechtigkeit zu erkennen. Was für eine ernsthafte Aussage, was für eine ernsthafte Zeit, in der wir leben. Ich möchte das noch einmal wiederholen. Halten wir inne und machen wir, das ist heute so modern, eine Laufbahnanalyse. Ich meine natürlich eine geistliche. Was ist uns wirklich wichtig? Wie ist das mit unserem Schatz und unserem Herz? Wie ist das mit meiner Arbeitsmontur? Die Lenden umgürtet und die Lampe brennend. Wie ist das mit meiner Habe? Was hindert mich, meinen Herrn in dieser Haltung zu erwarten? Was muss ich verkaufen? Das ist todernst, diese Frage. Was muss ich ändern? Was muss ich verkaufen? Loslassen, weggeben. Wir sind leider nicht, bei weitem nicht zu Ende gekommen. Ich möchte hier aber aufhören, das nächste Mal weiterfahren. Das nächste Mal bin ich noch schuldig, diese Auslassung zu erklären von Vers 36, die so viel Verwirrung, auslegerische Verwirrung schon gestiftet hat, wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird. Das müssen wir heilsgeschichtlich noch genau einordnen, damit es Sinn ergibt, diese Aussage. Und ich möchte nur so viel sagen dazu. Der Ausdruck Ekton Gamon von der Hochzeit, Ek oder Ex auf Griechisch heißt aus oder von, wird meist mit aus oder von übersetzt. Aber es wird mindestens viermal im Neuen Testament, auch in der Offenbarung, mit wegen übersetzt. Wegen was? Aufgrund von wessen? Es kommt nachher nämlich der Genitiv. Aufgrund von wessen? Zum Beispiel, sie lästerten Gott wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre. Das gleiche Wort, Eck, mit Genitiv. Und darum bin ich überzeugt, dass hier wesentlich besser übersetzt werden müsste. Seid menschengleich, die ihren Herrn erwarten. Wenn er wegen der Hochzeit aufbrechen wird, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihn sogleich auftun. Macht wesentlich mehr Sinn. Wir wollen das nächste Mal dann noch in den Gesamtzusammenhang stellen. Da bekommen wir einen genauen Ablauf, wie die Entrückung ablaufen wird. Wie sie sich ankündigen wird. Das Klopfen. Der Posaunenstoß ist wichtig zu wissen. Aber wir wollen, wie gesagt, mit dem anderen Auftrag jetzt auseinandergehen. Lasst uns eine Laufbahnanalyse durchführen unseres geistlichen Lebens. Und aufgrund dieser Verse vor dem Herrn uns fragen, was muss sich ändern? Und so schön wäre, wenn wir zusammen, wenn wir gegenseitig uns helfen könnten darin. Und das wird ganz, ganz praktische Auswirkungen haben, unter anderem. Diese geistliche Laufbahnanalyse. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort und ich bitte von ganzem Herzen, dass du uns veränderst, dass wir uns verändern lassen durch dein Wort. Wirke du, Herr, auch durch den heutigen Text. Es ist ja dein Reden, es sind deine Worte. Herr, und wir haben ein bisschen davon erahnt, wie ernst du es meinst, wie gewichtig diese Aufforderungen an die Jünger sind. Bereit zu sein, dich zu erwarten, indem wir unser ganzes Leben dir hingeben, unsere Leiber als lebendige und Gott wohlgefällige Opfer auf den Altar legen und so bei der Arbeit erfunden werden, wenn du wiederkommst, Herr. Bitte brenne du diese Wahrheit in unsere Herzen, ein Sehnen in unsere Herzen, dass wir alle bereit sind, wenn du kommst, dass niemand von uns überrascht wird, überrumpelt wird durch dein Kommen. Herr, gib du Gnade dazu. Zeige uns die konkreten nächsten Schritte, die wir tun sollen, jedem Einzelnen ganz persönlich. In deinem Namen bitte ich, Herr Jesus. Amen.